Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, wie in der letzten Woche schon besprochen, hat am Donnerstag im Prozess Beate Zschäpe sich mal wieder durch einen ihrer Anwälte geäußert, nämlich zum Fragen des Gerichts. Da gab es dann auch vorher schon Berichterstattung, nämlich sie wolle sich äußern zum Mordfall an Peggy. Das hat sie, wenn man die Definition von sie äußert sich dazu, sehr weit fast auch getan, nämlich sie hat die Frage, ob sie denn Wissen hat dazu, außerhalb der Medien, ob sie weiteres Wissen zum Mordfall an Peggy hat, hat sie einfach mit Nein geantwortet. Und dann ging es auch noch um die Festplatten, die in der Frühlingsstraße gefunden wurden, wo ja Kinderpornografie oder entsprechende Bilder von Kindern drauf war. Da hat sie dazu geantwortet, dass der Computer zusammengestellt war von Uwe Mundlos wahrscheinlich und da die Festplatte eventuell schon gebraucht war. Also das heißt, wie zu erwarten war, kam bei dieser Einlassung nichts an irgendwelchen Erkenntnissen oder auch irgendwie eine Art von, man hilft der Aufklärung weiter, und trotzdem wurde das eben vorher groß angekündigt durch ihren Anwalt, und dann war auch ihr zweiter gewählter Anwalt sozusagen, der Borchert, auch wieder da, hat das auch vorgelesen, also wieder relativ viel Lärm um nichts am Ende. Des Weiteren wurde beim Prozess beschlossen, dass Briefe, die zwischen ihr und Robin Schmiemann hin und her gingen, Robin Schmiemann, nochmal zur Erinnerung, ist sozusagen ein versuchten Mordes verurteilter Neonazi, mit dem sie sich sozusagen von Gefängnis zu Gefängnis Briefe schreiben, ihr Brieffreund. Diese Briefe wurden damals von der JVA von Robin Schmiemann sozusagen eingesammelt und auch ans Gericht gegeben, sind auch an die Presse geraten. Es hat schon eine große Runde gemacht. Und jetzt gab es den Antrag, diese Briefe verlesen zu lassen von der Nebenklage, und zwar zu dem Zweck zu zeigen, okay, so wie sie sich als Opfer in ihrer Aussage dargestellt hat, das funktioniert so nicht, weil sie nämlich in den Briefen an Robin Schmiemann sich ganz anders darstellt. Dagegen hat sich dann die Verteidigung von Beate Zschäpe entsprechend gewehrt, aber das hat wohl nicht funktioniert. Diese Briefe werden jetzt wohl verlesen werden als Beweis über die Persönlichkeitsstruktur von Beate Zschäpe. Also das war eben diese Woche im Prozess. Und ja, jetzt zur Jahreszeit, wo viele Geschenke überreicht werden, zwei Buchtipps zum Thema NSU-Komplex. Und zwar einmal das Buch »Die haben gedacht, wir waren das«. Das ist von Kemal Bosei, von Baha Aslan und von Orhan Magitay sowie von Funda Özvirat rausgegeben worden. Und das sind Texte ausschließlich von Menschen aus der migrantischen Community, so wird es da eben auch auf dem Buch Klappentext beschrieben, die sich eben zum NSU-Komplex äußern. Das sind sehr unterschiedliche Texte. In vielen Texten wird die alltägliche Erfahrung von Rassismus sehr, sehr klar gemacht, wird auch die kontinuierliche Erfahrung, die Menschen mit Rassismus gemacht haben, sehr klar gemacht, was bedeutet hat, damals von den Anschlägen in Mölln und in Solingen beispielsweise zu erfahren, nämlich dass das klar gemacht, dass auch sie und ihre Familien von solchen Anschlägen potenziell betroffen sein können. Die Kontinuität wird weitergezogen durch die 2000er Jahre. Es wird erinnert an die Sarrazin-Debatten beispielsweise. Und so wird einfach klar gemacht, dass es eine rassistische Kontinuität gibt, die für diese Menschen sehr greifbar, sehr erfahrbar und eben eine ganz persönliche Erfahrung war. Und auch in Zeiten, wo vielen gar nicht mehr so aufgefallen ist, dass es Rassismus überhaupt gibt, wo in der linken Szene es immer wieder Diskussionen gab, dass Rassismus wirklich nicht mehr so ein Problem sei, weil ja inzwischen schwarze Menschen in der Fußballmannschaft von Deutschland spielen würden. Und das wäre ja wirklich nicht mehr so das Problem. Diese Diskussion gab es in diesen Zeiten sehr viel. Und in dem Buch war klar, dass das wirklich eine falsche Ansicht war, was dann mit NSU, mit der Selbstaufdeckung nun wirklich klar geworden ist. Und diese Kontinuität wird in dem Buch sehr, sehr deutlich, sehr gut in vielen Texten nachgezeichnet. Es wird eben natürlich auch nachgezeichnet, was die Selbstaufdeckung des NSU bedeutet hat, auch für die migrantische Community. Und es wird auch immer wieder gefordert, es müsse mehr Empörung geben, auch von Betroffenen und potenziell Betroffenen selber. Und das sind sehr eindrücklich zu lesende Texte. Es gibt dann auch noch so ein paar Texte, sind von Menschen, die ja in Parteien organisiert sind, geschrieben, die dann plötzlich sehr begeistert über die Arbeit ihrer jeweiligen Partei berichten. Das ist dann manchmal etwas irritierend, aber ja, insgesamt also wirklich ein Lese- und Geschenktipp. Die haben gedacht, wir waren das. Und die zweite Neuerscheinung aus dem Oktober 2016 ist das Buch Urteile. Das dokumentiert zum einen das Theaterstück Urteile, was in München aufgeführt wurde. Das ist ein dokumentarisches Theaterstück über die Opfer des NSU, wo eben ähnlich wie bei den NSU-Monologen danach Interviews mit Angehörigen geführt wurden, aber auch zusätzlich noch Interviews mit Polizeibeamten und JournalistInnen, die in der Zeit, als der NSU noch nicht bekannt war, eben recherchiert haben in dem Bereich. Und das ist alles sehr dicht in diesem Theaterstück, was da aufgeschrieben wurde, zusammengebracht und wird auch wieder sehr, ja, sehr dichte Erfahrungen zu dem Thema Rassismus. Und das ist eingerahmt von verschiedenen Texten, die ja zum einen Rassismus in der Theaterwelt beschreiben, aber auch nochmal den NSU-Komplex beleuchten. Also auch das Urteile herausgegeben von Tunay Önder, Christine Umfenbach und Asa Motasavi. Das ist also auch eine zweite Buchempfehlung zum Thema NSU-Komplex. Ich sitze jetzt hier mal wieder mit Jeremia von DEMOB. Hallo.
Hallo.
Und wir werden jetzt vor allen Dingen erstmal über ja die Entwicklung der letzten Woche bezüglich rassistischer völkischer Mobilisierung sprechen. Da ist nämlich einiges passiert und dann eventuell im Anschluss nochmal einen Rückblick auf 2016 wagen oder den zumindest mal beginnen. Noch sind wir nicht ganz am Ende des Jahres angelangt.
Da müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen, denn es ist ja eine ganze Menge passiert und man muss vielleicht ja manche Sachen auch so ein bisschen einrahmen. Anfangen könnten wir ja mal mit Freital, Gruppe Freital, als terroristische Vereinigung verfolgt. Vor allem werden ihr vorgeworfen, ein versuchter Mord, nämlich der Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Freital, davor der Anschlag auf ein Dresdner Hausprojekt, ein linkes Hausprojekt. Und da beginnen schon die Irrungen und Wirrungen rund um diesen Prozess, die sächsischen Verhältnisse mal wieder so plastisch werden lassen. Es stellt sich heraus, und das ist jetzt keine neue Info, sondern eine ältere, es gab einen internen Zeugen, der ausgepackt hat über die Gruppe Freital. Und der macht das nach, und ich glaube sogar aufgrund des Anschlages auf dieses linke Wohnprojekt, das ist im Oktober. Am 20. Oktober packt er bei, ich glaube, im Verfassungsschutz aus. Es gibt da kurzes Hin und Her. Am 27. wird er bei der Polizei verhört. Es gibt einen internen, er benennt auch, dass ein Anschlag folgen wird. Und es passiert nichts. Es passiert nichts. Am Anfang November, am 1.11. kommt es zu diesem Angriff auf die Geflüchtetenunterkunft, der jetzt als versuchter Mord verfolgt wird. Und da wären wir also bei der ersten Auffälligkeit. Jetzt hat sich das Ganze noch erweitert. Jetzt haben wir letzte Woche von der Zeit eine interessante Recherche gefunden. Da geht es um Folgendes. Als in der Folge der Festnahmen der Gruppe Freital Patrick Festing vorgeführt wird und befragt wird zu dem, was denn da passiert ist in der Gruppe Freital, da sagt er, der er vorher schon in einer rechten Hooligan-Gruppierung organisiert ist, dass sie Tipps aus der Polizei gekriegt haben, aus der Bereitschaftspolizei in Sachsen, und dass das auch früher bei den Hooligans schon so gewesen sei. Vor ihm sitzen für die Ermittlungen sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei. Beide sind natürlich eigentlich verpflichtet, ab diesem Moment Ermittlungen zu beginnen. Das passiert aber nicht. Die Zeit deckt auf, in diesem Moment gab es ein Verfahren gegen Unbekannt. Gegen Unbekannt ist natürlich interessant, denn Patrick Festling nennt den Namen des Polizisten, der ihn unterstützt hat. Und zwar bereits Ende 2015. Das anhängige Verfahren gegen diesen Polizisten startet viel später. Das heißt, wir haben da schon wieder eine Deckung einer polizeilichen Zusammenarbeit mit Nazis, mit Nazi-Terroristen, die wegen versuchten Mordes angezeigt werden, die dazu verhört werden. Und die sagen einer, ein Polizist hat uns unterstützt und es passiert nichts. Das Gegenteil passiert, es wird vertuscht. Da sitzen einer von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei und beide tun so, als hätten sie diesen Namen nicht gehört. Das fliegt den Leuten jetzt um die Ohren und es kommt raus, es gibt diesen Polizisten, der ist mittlerweile auch aus dem Dienst genommen und da kriegt jetzt ein Disziplinarverfahren und so weiter. Und dann fragt man sich ja, als was wird der wohl verfolgt? Oder was ist die Anklage? Der wird jetzt wegen Geheimnisverrat angeklagt. Das ist ja interessant. Der Mann organisiert sich, sucht sich erst so eine rechte Hooligan-Gruppe und dann eine Nazi-Terrorgruppe, denen er Informationen zuspielt, und zwar Informationen, wo die lokalen Polizeieinheiten an dem Tag sind. Das ist Beihilfe, das ist Terrorhilfe. Dazu wird er aber bisher nicht angeklagt. Der ist eigentlich, müsste man nochmal überprüfen, ob der nicht Teil der Gruppe Freital ist. Ob also diese Nazi-Terroristen bis in die sächsische Polizei oder organisiert sind. Zur sächsischen Polizei, ich glaube rund um Clausnitz war das, dass Sascha Lobo, so ein mal so Kommentator bei Spiegel Online, aber der hat das zitiert, wie er in einem Fachgespräch rund um ein Interview von einem sächsischen Polizisten die Ansage kriegt, naja, ein Drittel, glaube ich, oder ein Viertel der Beamten hier sind doch rechtsextrem. Ja, und da haben wir dann mal das, was daraus hervorgeht. Wir haben einen, oder man kann jetzt doch von außen sagen, einen Polizist, der die Ansage macht, ab jetzt ist freie Bahn, damit die Leute zuschlagen können. Die schlagen zu, die schlagen tödlich zu. Oder die haben das Ziel des Mordes ganz klar bei sich, werden aufgedeckt und dann fängt das ganze Geplätscher schon wieder an. Das ist Sachsen in a nutshell, muss man sagen. Das ist aber auch, wie deutsche Verhältnisse sich gerade darstellen. Da kann man wieder schön sehen, dass das natürlich keine Frage ist von einzelnen Extremisten, die irgendwo im luftleeren Raum herummarodieren, sondern ganz im Gegenteil haben wir da eine breite Organisierung und eben auch Deckung und Deckelung, nämlich eben Anklage wegen Geheimnisverrat. Interessant.
Ja, und auch die Blicke auf die weiteren jetzt anstehenden Nazi-Terrorprozesse, da ist eben die Gruppe Freital, da ist die Gruppe aus Nauen. Demnächst endet der Prozess gegen die Gruppe Old School Society, OSS, die ja auch am Oberlandesgericht in München verhandelt wird. Da war jetzt diese Woche mal wieder Verhandlungstag und da war sozusagen ganz interessante Meldung aus dem Prozess, nämlich aus dem Gruppenchat wurde da vorgelesen und da gab es dann solche Chatteile wie, ich würde gerne einen Lichtenhagen 92 Reloaded starten, ich wäre auch bereit, über Leichen zu gehen, dann, es müssen nicht viele sein, klein, entschlossen, bewaffnet, die komplette NSU war ein Dreck gegen mich alleine und eben im Hintergrund agieren zu können, um diverse Taten zu verrichten und auch das bürgerliche Leben ist eine sehr gute Fassade. Also wirklich Dinge in diesem Gruppenchat, die da schon abgesprochen wurden, die jetzt eben ans Licht kommen, die wohl auch begleitet wurden von einem verdeckten Ermittler und 3V-Personen. So wird es momentan gehandelt von einem Verteidiger. Wer weiß, ob das dann so stimmt, wenn es ein Verteidiger dieser jetzt angeklagten möglichen rechtsterroristischen Gruppe ist. Aber das zeigt es eben, dass es auch eben sich nicht im sogenannten Untergrund abspielt. Das hat sich ja auch beim NSU nicht so im Untergrund abgespielt, sondern eben sehr wohl alle möglichen Verbindungen gibt und auch sehr offen verhandelt wird, was man da möchte und man sehr schnell sich eben organisiert und da, wie das die Ideologie da eben eine Rolle spielt. Also auch das wird weiterhin zu beobachten sein, wie funktionieren eigentlich die anderen Rechtsterror-Prozesse. Genau, ein weiterer Prozess wird dann anstehen, wahrscheinlich gegen den mutmaßlichen Täter aus Dresden, der gefasst wurde. Es gab ja die beiden Anschläge, einmal auf die Moschee in Dresden und einmal auf das Kongresszentrum. Und da haben sie jetzt den Tatverdächtigen gefasst. Das war auch jemand, der als Redner bei Pegida aufgetreten ist.
Ja, bleiben wir doch einfach in Sachsen. Ich meine, zu diesem Pegida-Redner. Eigentlich kann es einem ja alles nicht so richtig verfolgen. Ich kenne den Typen jetzt nicht, aber das ist natürlich jetzt wieder der bürgerliche Aufschrei. War es einer von Pegida, der, das ist ja, haben wir ja immer schon gesagt, ja genau, das muss man halt immer ernst nehmen. Natürlich sind das überzeugte und eben auch zur Tat schreitende Leute, die da am Werke sind. Und natürlich muss man die ganz anders stoppen. Also es ist von außen natürlich, oder von aus einer Position wie hier aus der Sendung, äußerst unverständlich, wie da immer diese plötzliche Skandalisierung stattfinden kann. Ich meine, Pegida, seit wie vielen Jahren machen die wöchentliche Demonstrationen immer noch in Dresden, immer noch ignoriert vom Großteil der Bevölkerung, immer noch ohne nennenswerte Gegenwehr oder ohne größere organisierte Gegenwehr von breiten, breiten Bündnissen, sondern das wird eben den paar Aktivistinnen da vor Ort überlassen, die sich da einmachen lassen. Also, ja. Vielleicht ganz kurz, ohne tiefer darauf einzugehen, sächsische Verhältnisse, wir haben es heute vielleicht, oder nicht nur heute, aber es ist einfach mal wieder mal Haken, im Fall des Angriffes auf den sächsischen Justizminister Gemko, für die Leute, denen das nicht sofort was sagt, da sind Granitplatten durch die Fensterscheiben des Privathauses geworfen worden, dann ist da Buttersäure verkippt worden. Da stellt sich jetzt raus, durch die Recherchen der Leipziger Internetzeitung, dass das Rechte waren, die diesen Angriff gemacht haben. Das ist deswegen, das ist eigentlich gar nicht so überraschend, aber das ist deswegen interessant, weil der lokale Diskurs genau andersrum ging. Nach Veröffentlichung des Verfassungsschutzes zeigte nämlich der Angriff auf das Haus von Herrn Gemko die neue Qualität der Gewalt der Antifa. Und wir lachen hier schon, das ist natürlich eigentlich nicht zum Lachen. Und das ohne, dass es irgendein Bekennerschreiben oder irgendwas gab, einfach von der Form der Attacke. Kein Bekennerschreiben. Die Zuhörer in dieser Sendung werden sich schon denken können, was wir dazu zu sagen haben. Denn üblicherweise, gerade bei linken Angriffen auf einen Politiker, wäre natürlich auf ein Bekennerschreiben, was die Tat einordnet, zu warten gewesen. Gerade bei Rechten haben wir eher traditionell den Punkt, dass das nicht passiert, nämlich wie zum Beispiel beim NSU. Nicht ganz mehr Sachsen, ein Bundesland weiter macht, heißt der Marco Rönsch auf jeden Fall weiter Furore. Der Mann stand hinter der furchtbaren Facebook-Seite Anonymous Kollektiv, hatte damit unter diesem Pseudo-Hacker-Image furchtbare oder diese rassistischen Inhalte teilen können und konnte das eine ganze Zeit lang aus einer Sprecherposition, die ihm sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Mitleserinnen gesichert hat. Der neueste Coup von ihm heißt Migrantenschreck. Das ist eine in Russland gehostete Seite, bei der die sorgfältig produzierten rassistischen Ängste, wie man immer so schön sagt, dann mal in harte Währung und in vor allem Terror umgemünzt werden. Denn auf der Seite migrantenschreck.ru, da kann man dann eben die Waffe zur Verteidigung der eigenen Straßen und Frauen, also die Zitate, das muss man sich da wirklich mal durchlesen, was da wozu da aufgerufen wird, die kann man sich da erwerben. Das sind Schreckschusspistolen mit ungefähr oder Schreckschusswaffen mit mindestens dem Zehnfachen der in Deutschland erlaubten Schusskraft. Die Zeit hat dazu gerade eine sehr lesenswerte Recherche zu der Seite selbst, zu den Hintergründen, aber eben auch zu den Leuten, die dort Waffen erwerben und warum die das tun, geliefert, lesenswert und kommt deswegen bei den ganz normalen, wir können es uns denken, ganz normalen Rassisten von nebenan, die nur Angst haben vor den Fremden und so weiter. Also da führt ganz viel wieder zusammen und da ist natürlich der nächste Anschlag oder Angriff eigentlich schon mit drin. Ne? Da werden Waffen verkauft, das ist illegaler Waffenhandel unter Artikeln, unter Fake News, unter aufhetzenden Berichten über Gewalttaten, über Kriminalität, über Verbrechen von Geflüchteten. Und die Waffen heißen dann eben auch sowas wie Bautzen-Edition, Pumpgun und was war das andere? Migrantenstopper, Pistole und also abstruse Namen. Es gibt Videos, auf denen man sehen kann, wie diese Gummigeschosse dann eben auf Bilder geschossen werden von PolitikerInnen, also der Mordaufruf ist quasi mit drin. Diese Waffen können tödlich sein, Schreckschuss klingt so höflich, aber da werden halt mit 80 Joule Kraft Gummigeschosse auf Menschen losgeschossen. Das ist nicht zu unterschätzen und das geht an lauter Leuten, die offensichtlich Ängste oder die offensichtlich die Waffe haben wollen, die sie in Deutschland sonst gar nicht kriegen würden. Diese Waffen sind natürlich illegal. Das wird man sich auch nochmal genauer anschauen müssen, wie man diese Sachen bewerten will. Das wird bestimmt anders passieren als in der Zeit. Haben wir noch Zeit?
Ja, wir hätten noch Zeit, ein bisschen rückzublicken. Oder auch noch, genau.
Ja, ich überlege gerade, wo wir anfangen. Wenn wir auf 2016 zurückschauen, ohne jetzt tiefere Zahlen im Hinterkopf zu haben, natürlich, oder nicht relativ offensichtlich, sind die Angriffe auf geflüchtete Unterkünfte weiter angestiegen. Ich meine, die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren irgendwas von 800 oder 1200 Angriffen auf geflüchteten Unterkünfte, dazu fast tägliche Angriffe auf Menschen, die als Geflüchtete angegriffen werden. Das trifft ja auch die verschiedensten Menschen. Es ist weiterhin eine Enthemmung zu beobachten, im Alltag, überall. Auf eine Art haben sich aber die Art der Anschläge so ein bisschen verändert, hätte ich den Eindruck. Wir kommen da vielleicht zu, wenn wir uns überlegen, dieses Jahr war der Jahrestag von Heidenau. Also ein derartiges Pogrom hat es zum Glück nicht nochmal gegeben. Dafür gab es dieses Jahr Bautzen mehrfach. Wir erinnern uns oder wir erinnern an dieser Stelle daran, dieses kleine Nest östlich von Dresden, in dem sich dann auch so eine furchtbare Auseinandersetzung rund um die Platte, um den großen Platz im Zentrum von Bautzen entfachte. Auf dieser Platte hängen Leute rum und saufen. Das lässt sich erstmal, glaube ich, so als Freizeitbeschäftigung zusammenfassen, wenn ich den Diskurs richtig im Kopf habe. Und das waren natürlich zunächst erstmal alles schön die Weißen in diesem Nest, in dem vor allem organisierte Nazi-Szene immer schon viel zu sagen hatte. Und nun kommen da eben Geflüchtete hin und die wollen auch auf die Platte. Da gibt es nämlich WLAN und da sind andere Menschen. Und beschrieben wird eben, dass es zur Auseinandersetzung kommt, bei denen die Nazis eben aufladen zu der großen Schlacht um Bautzen, die dann eben durchgeführt wird. Es kommt mehrfach zu Menschenjagden in Bautzen, es kommt zu Schüssen auf Menschen, gab es auch eine Messerattacke?
Ich glaube schon.
Ich habe es mir nicht nochmal extra angeguckt. Es kommt zu mehreren rechten und zwei linken Demonstrationen, zu diesem furchtbaren Oberbürgermeister, der sich sogar mit Nazis an einen Tisch setzt, um mit denen zu reden, mit Leuten, mit organisierten Nazis, der mit seinen Bürgern redet. Ich erinnere mich immer wieder an eine Dokumentation, wo man nach den ersten Angriffen in Bautzen die empörte Menschenmenge, die sich dort auf dem Platz gesammelt hatte, um die Geflüchteten zu verjagen, sieht. Der Bürgermeister taucht auf und die Leute erzählen ihm, warum sie gegen die Menschen sind. Und einer sagt, es seien Kindersoldaten, die dort in Bautzen angekommen sind, die als Kinder gelernt hätten, mit dem Speer auf Löwen loszugehen. Also das ist da der lokale Diskurs, gegen den man irgendwie angehen muss. Das ist aus so einer Sicht aus der Großstadt, nein, das ist jetzt komisch, aber das sind natürlich erschreckende Zustände. Erschreckend ist dann die Reaktion gewesen. Die Geflüchteten mussten in ihren Unterkünften bleiben. Es ging vor allem um jugendliche Geflüchtete, die hatten plötzlich eine Ausgangssperre. Der Platz wurde also den Rechten übergeben. Man hat belohnt, dass die Menschenjagd veranstaltet haben. Man hat belohnt, dass die diesen Platz gekriegt haben, hat nebenbei in der Presse von irgendwelchen Streetworkern gefaselt, die man jetzt anstellen will und eben das Problem quasi schon mal gelöst. Zum Glück haben sich da Menschen gefunden, die dem widersprechen, sowohl in Bautzen als auch aus Dresden als auch bundesweit. Es gab immerhin zwei Demonstrationen, es gab wahrscheinlich noch viel mehr Leute, die da einfach so mal hingefahren sind. Aber Bautzen wird uns auch das nächste Jahr noch beschäftigen. Da kann man ganz fest von ausgehen.
Ja, weil es halt auch nochmal sozusagen die sächsischen Verhältnisse gut zeigt, weil die Konsequenzen mussten jeweils ja nur die Geflüchteten tragen, die ja auch ganz viel einfach versetzt wurden oder verlegt wurden in andere Unterkünfte, die sogenannten Redelsführer. Die wurden eben verlegt in andere Unterkünfte, dass die erstmal weg aus Bautzen waren und wurde sich dann eben mit den Nazis an den Tisch gesetzt, um zu gucken, wie man die Situation ändert, wo dann auch im Internet mehrfach gut recherchiert einfach gezeigt wurde, okay, Es handelt sich dort einfach um organisierte Neonazi-Kader, aber das hat den Bürgermeister eben nicht davon abgehalten. Und gleichzeitig, zumindest laut Polizeistatistiken, was in diesem Jahr sich so ein bisschen wohl zugespitzt hat, ist, dass es einfach mehr versuchte Tötungsdelikte gibt. Also dass die Angriffe insofern härter werden, als dass sie nicht nur als Körperverletzung, schwere Körperverletzung juristisch gewertet werden, sondern eben als versuchte Tötung, Tötungsdelikte. Also das ist etwas, was diese Enthemmung eben noch weiter bezeichnet und was sich daran eben beobachten lässt. Ja, und jetzt müsste man natürlich über die gesellschaftliche und linke Reaktion sprechen. Also wird das weiterhin so, 2015 haben das ja dann schon Leute auch bemerkt, dass es eben diese völkisch-rassistische Mobilisierung gibt. Und es gab auch entsprechend linke Demonstrationen. Und für dieses Jahr habe ich fast so das Gefühl, es gibt halt so einen gewissen Gewöhnungseffekt und nur bei den wirklichen Zuspitzungen gibt es da nochmal Meldungen dazu. Wie ist denn da dein Eindruck?
Ich sehe da auch ehrlich gesagt sehr schwarz und zwar allein deswegen, weil ich das Gefühl habe, die gesamte Welt redet nur noch über den G20 und wir wissen ja auch, dass die großen Bündnisse sich jetzt auf den G20 nächstes Jahr einschießen. Da bleibt dann ja auch wenig Zeit und Raum, sich darum zu kümmern, was eigentlich in diesem Land so los ist. Und ja, ich merke das bei uns in Berlin. Es ist eine erschreckende Geschichte, weil in Berlin einfach ständig rassistische Übergriffe stattfinden, Angriffe. Gerade ist wieder eine Demonstration aufgrund der Angriffe von BFC-Fans auf, also rassistische Angriffe im Park neben dem Stadion. Das ist in Mitte eigentlich, das ist relativ zentral. Das geht komplett unter. Sowas wird irgendwie, ist mein Eindruck, ein bisschen als Special Interest einzelner Gruppen verstanden und so richtig in der Größe oder in der Größe, wie es jetzt eigentlich brauchen würde, passiert dann nicht viel. Das ist natürlich, und das ist in so einer Stadt wie Berlin nochmal anders kritikabel als in Bautzen oder so, also in Bautzen, ne, östlich von Dresden, im Nirwana, in eben auch einer Gegend, ne, ein paar Autominuten nur von Hoyerswerda weg. Wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, kann man sich die deutsche geronnene Tradition seit den 90ern quasi mal anschauen. Wer sich mal zum Beispiel auf Mut gegen rechte Gewalt die Chronik anguckt und mal so die Häufungen anguckt, wird weiterhin ja ein Zentrum der Übergriffe und Angriffe auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte in Sachsen sehen und rund um Dresden sehen. Das heißt, das ist genau die Gegend, um die es da geht. Und da sind einfach auch natürlich wenig Leute, die sich dem entgegenstellen können, was in so einer Stadt wie Berlin nochmal anders ist. Da gibt es sowohl viele, viele Leute, die diese Angriffe gut finden und unterstützen. Und da passiert eben auch ganz schön viel, gerade in so Speckgürtelbezirken wie Marzahn. Aber es gibt auch wenig Beschäftigung der lokalen Linken damit.
Ja, und nächstes Jahr ist ja auch hier Bundestagswahl. Das ist jetzt nicht so eine 50-50-Wahl, wie das bei Brexit, Trump oder jetzt in Österreich der Fall war, wo ja nur in Österreich nicht die rechte Version gewonnen hat. Aber trotzdem ist ja da die Frage, wie zieht die AfD in den Bundestag ein? Und so abstrakt ist es dann eben nicht, weil als Bundestagsfraktion gibt es dann eben auch immer Möglichkeiten, Gelder für Projekte zu blockieren, Abschiebungen zu befeuern und so weiter. Also das kann man eben nicht, selbst wenn sie eben nicht in Regierungsverantwortung sind, wovon jetzt ja erstmal nicht auszugehen ist, vorsichtig gesagt. Und hat das eben schon eine Bedeutung. Und das ist ja etwas, wo nächstes Jahr eigentlich verstärkt dran gegen gearbeitet werden müsste. Und da kommt jetzt eben der G20-Gipfel um die Ecke. Und da habe ich schon so Befürchtungen, dass das eben so ein bisschen vernachlässigt wird und wiederum Zahlen auf die Straße bringen wird, die wir in puncto völkisch-rassistische Mobilisierung oder NSU nie auf der Straße gesehen hätten, die aber durchaus Unterschiede hätten machen können, zumindest im NSU-Komplex, ist es zu beobachten, dass es immer Auswirkungen hat, wenn es öffentlichen Druck gibt, wenn es öffentliche Wahrnehmung zu Themen gibt, dann bewegt sich auch etwas ein wenig in den Ausschüssen und im Prozess. Prozess. Das heißt, Demonstration von Ausmaßen wie Anti-TTIP-Proteste oder Anti-G20-Proteste in der Zukunft hätten da schon das Zünglein an der Waage sein können, waren sie es aber nicht. Und das sind natürlich dann etwas frustrierendere Beobachtungen, die dann eben auch entsprechend reale Auswirkungen haben. Und gleichzeitig ist eben auch im kommenden Jahr nicht damit zu rechnen, dass die rassistischen Angriffe abnehmen. Jetzt, es werden mehr und mehr Leute abgeschoben aus Deutschland. Also das heißt, wieder spielen die verschiedenen gesellschaftlichen Parts in so einem rassistischen Einklang ihre jeweilige Rolle. Also das wird sich ja wahrscheinlich im nächsten Jahr auch nicht ändern.
Wichtig vielleicht zum Wahlkampf, nur ich glaube, wir kommen jetzt auch ans Zeitlimit langsam, aber ein wichtiger Aspekt davon ist natürlich einfach die extreme Präsenz der AfD im vor allem auch ländlichen Raum. Ne? Wir haben das gesehen bei zum Beispiel der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Da hängt einfach dann in jedem Kaff die AfD-Werbung. Und das macht was, wenn das auch eine, wenn es einen politischen Diskurs bundesweit dann sogar gibt, in dem es eben um die Wahl geht, das wird Auswirkungen haben und das wird Auswirkungen haben, dass die AfD dort in diesen Diskursen groß vertreten sein wird. Ich meine, wir kennen das ja leider alle, in diesen furchtbaren Talkshows werden die ganze Zeit die AfD-Politiker dann eingeladen. Es gibt extrem viel Sendezeit, extrem viel Redezeit und das wird sich auf der Straße, aber vor allem in den Anschlagsstatistiken spiegeln.
Ja, und das war jetzt sozusagen ein erster Jahresrückblick auf die rassistische Mobilisierung, wobei ja schon auch im Wochenrückblick dann jeweils schon reicht, ein bisschen Ausblick gewagt aufs nächste Jahr. Das werden wir sicherlich in den nächsten Sendungen noch weiter so tun, ein bisschen zurückblicken, ein bisschen nach vorne blicken, weil wir jetzt ja mutmaßlich auch in das letzte Jahr des NSU-Prozesses gehen.
Ja, ich wollte mich nochmal bedanken für die Einladung und darauf hinweisen, auf unserer Facebook-Seite Deutschland demobilisieren werden wir in den nächsten Tagen auch unseren Rückblick beginnen. Wir wollen einzelne Orte des letzten Jahres nochmal vorstellen, damit das nicht so in diesem ferner Liefen, in dieser Anschlagsreihe 2016 untergeht, sondern genau zum Beispiel so eine Sache wie Bautzen nochmal ausführlicher präsentieren und dafür sorgen, dass es nochmal Aufmerksamkeit dazu gibt, was eigentlich alles gleichzeitig gerade in Deutschland passiert. Wir würden uns freuen, ihr unterstützt uns. Ihr findet uns auf Facebook als Deutschland demobilisieren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und das war's in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.